So musst du sein. Goethes Autobiografie Dichtung und Wahrheit beginnt mit einem Horoskop. Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig, nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen. Das ist professionelle Astrologie, von Kommentatoren geprüft und bestätigt. Allein soll man sie wörtlich nehmen, über eine humanistische Konvention hinaus? Wohl kaum. Denn Goethe hatte, als er diese Sätze diktierte, gerade eben eine Kritik der Astrologie formuliert, und zwar im historischen Teil seiner Farbenlehre. Dort ist ein Porträt des mittelalterlichen englischen Gelehrtenmönchs Roger Bacon, Goethe datiert ihn 1216 bis 1294, enthalten, das voller Hochachtung ist, aber einen großen Einwand gegen sein Denken erhebt: Bacon habe die Mathematik überschätzt. Sie wurde ihm zum Hauptschlüssel aller wissenschaftlichen Verborgenheiten. Daher dehnte er sie, so Goethe, auf Gebiete aus, in denen sie nichts zu suchen hat, nämlich in der Welt des Symbolischen, der Fantasie und des Sinnlichen. Hat ihm jedoch dieses Organ, die Mathematik, bei allem Messbaren gehörige Dienste geleistet, so findet er bald bei seinem zarten Gefühle, dass es Regionen gebe, wo es nicht hinreicht. Er spricht sehr deutlich aus, dass sie in solchen Fällen als eine Art von Symbolik zu brauchen sei. Aber in der Ausführung selbst vermischt er den reellen Dienst, den sie ihm leistet, mit dem Symbolischen. Wenigstens knüpft er beide Arten so genau zusammen, dass er beiden denselben Grad von Überzeugung zuschreibt, obgleich sein Symbolisieren manchmal bloß auf ein Witzspiel hinausläuft. Offenbar sei die Astrologie aus der Astronomie durch diesen Missgriff entstanden, durch eine Überdehnung der mathematischen Methode. Das aber führe zum Aberglauben. Ein großer Teil dessen, was man gewöhnlich Aberglauben nennt, ist aus einer falschen Anwendung der Mathematik entstanden. Deswegen ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkünstlers und Astrologen gleichgalt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Punktierkunst, selbst des Höllenzwangs. All dieses Unwesen nimmt seinen wüsten Schein von der klarsten aller Wissenschaften, seine Verworrenheit von der exaktesten. Zuspitzend könnte man zusammenfassen: Aberglaube ist Wahn kombiniert mit Pedanterie, eine bis heute brauchbare, auch psychologisch plausible Definition, anwendbar auf allerlei Verschwörungstheorien. Astrologie darf also nicht buchstäblich, naturgesetzlich oder als prognostische Berechnungsmethode verstanden werden, sondern nur symbolisch. Großartig klangvoll sagt es das Gedicht Daimon, Dämon in den Urworten Orphisch. Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand, zum Gruße der Planeten, bist also bald und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Auf vielfachen Wunsch erläuterte Goethe das in einem Selbstkommentar. Der Dämon bedeutet hier die notwendige, bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begrenzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der Einzelne von jedem anderen bei noch so großer Ähnlichkeit unterscheidet. Diese Bestimmung schrieb man dem einwirkenden Gestirn zu, und es ließen sich die unendlich mannigfaltigen Bewegungen und Beziehungen der Himmelskörper unter sich selbst und zu der Erde gar schicklich mit den mannigfaltigen Abwechselungen der Geburten in Bezug stellen. Hiervon sollte nun auch das künftige Schicksal des Menschen ausgehen, und man möchte, jenes Erste zugebend, gar wohl gestehen, dass angeborene Kraft und Eigenheit mehr als alles Übrige des Menschen Schicksal bestimme. Deshalb spricht diese Strophe die Unveränderlichkeit des Individuums mit wiederholter Beteuerung aus. Das noch so entschiedene Einzelne kann, als ein endliches, gar wohl zerstört, aber solange sein Kern zusammenhält, nicht zersplittert noch zerstückelt werden, sogar durch Generationen hindurch. Solche Individualität verspricht zwar die Sicherheit von Stabilität und Kontinuität, aber sie bezeichnet auch eine Schranke. Ist es nicht auch eine Schranke für jeden Bildungsroman? Sich ganz neu zu erfinden, das ist eben nicht möglich. Lebende Entwicklung ja, aber rechne mit den Beständen. Wenn man übrigens dem Mond, astronomisch korrekt, keine eigene Lichtquelle zuschreibt, sondern weiß, dass er sein Licht von der Sonne bekommt, dann ist er ihr auch nicht astrologisch feindlich, gibt Goethe 1820 in einer Abhandlung zu den entoptischen Farben zu bedenken. So würde zum Beispiel eine Geburt, die gerade in die Zeit des Vollmondes viele für höchst glücklich anzusehen sein. Denn der Mond erscheint nun nicht mehr als Widersacher, den günstigen Einfluss der Sonne hemmend und sogar aufhebend, sondern als ein freundlich milder, nachhelfender Beistand, als Lucina, als Hebamme. Welche große Veränderung der Sterndeutekunst durch diese Auslegungsart erwüchse, fällt jedem Freund und Gönner solcher Wunderlichkeiten alsobald in die Augen. Genauso war es denn auch am 28. August 1749. Ja, ich rechne mir's zur Ehre, wandle fernerhin allein. Und wenn es ein Irrtum wäre, soll es doch nicht eurer sein. Wo haben Sie die Iphigenie geschrieben? Unter den vielen Staatsmännern und Fürsten, mit denen Goethe über seinen Weimarer Umkreis hinaus in Verbindung stand, war der bayerische König Ludwig I. der enthusiastischste. Ludwig las die Klassiker, er dichtete selbst, darin verspottet von Heinrich Heine. Goethe schmückte er mit einem Orden, er besuchte ihn zum 78. Geburtstag, er beschenkte ihn mit Gipsen aus seiner Antikensammlung. Außerdem hatte er Fragen. Er wollte alles aus Goethes Leben in Rom genau wissen. In seinem Brief zu dessen 80. Geburtstag schrieb Ludwig: »Wo haben Sie in Rom gewohnt? Lassen Sie mich dieses wissen, so genau wie möglich. Roms Wert wird mir dadurch erhöht. Wurde Iphigenia wirklich auf dem Rundplatze am Ende der Villa Borghese verfasst? Gesagt wurde es mir. Bei einem großen Manne haben auch die kleinsten ihn betreffenden Umstände Wert.« Solche Nachfragen zu seinem Leben, zu seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit, zunächst in umgekehrter Reihenfolge, als Wahrheit und Dichtung begonnen, war Goethe gewohnt. Schon zu seinen Lebzeiten erschienen Broschüren, die sich einzelnen Episoden, etwa seiner Liebe zu Friederike Brion in Sesenheim bei Straßburg, widmeten. Goethe las sie, reagierte auch zuweilen darauf. Doch erst den König von Bayern würdigte er einer grundsätzlichen Antwort zur Frage von Authentizität und Fiktion, von Ereignis und Erzählung. Nicht nur im autobiografischen Schreiben, sondern in aller Historiografie. Diese zwei Seiten weisen weit in die Zukunft, in Diskussionen, die erst im 20. Jahrhundert neu geführt wurden. Goethes Antwort an den König erging im Januar 1830. für dessen konkrete Fragen konnte er auf den mittlerweile herausgekommenen Abschlussband seiner italienischen Reise verweisen, den zweiten römischen Aufenthalt von 1829. Zum Grundsätzlichen erklärte Goethe sich, indem er den Titel seiner Autobiografie erläuterte. Was den freilich einigermaßen paradoxen Titel der Vertraulichkeiten aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung betrifft, so ward derselbige durch die Erfahrung veranlasst, dass das Publikum immer an der Wahrhaftigkeit solcher biografischen Versuche einigen Zweifel hege. Diesem zu begegnen, bekannte ich mich zu einer Art von Fiktion, gewissermaßen ohne Not, durch einen gewissen Widerspruchsgeist getrieben, denn es war mein ernstestes Bestreben, das eigentliche Grundwahre, das, insofern ich es einsah, in meinem Leben obgewaltet hatte, möglichst darzustellen und auszudrücken. Das Grundwahre, insofern ich es einsah, das ist etwas anderes als faktische Genauigkeit nach Art von Fragen, wo haben Sie die Iphigenie geschrieben? Das Grundwahre ist zwar bei einer Selbstbiografie auch etwas anderes als in allgemeiner Geschichtsschreibung, doch die Unterscheidung bleibt. Es geht um Allgemeines, eine übergreifende, prozessartige Geschichte, um Bedingungen, Kausalitäten, Resultate. Diese Geschichte stellt sich erst im Rückblick, in der Erinnerung her, die Goethe als Form der Einbildungskraft versteht, also eines dichterischen Vermögens. Wenn aber ein solches in späteren Jahren nicht möglich ist, ohne die Rückerinnerung und also die Einbildungskraft wirken zu lassen, und man also immer in den Fall kommt, gewissermaßen das dichterische Vermögen auszuüben, so ist es klar, dass man mehr die Resultate und, wie wir uns das Vergangene jetzt denken, als die Einzelheiten, wie sie sich damals ereigneten, aufstellen und hervorheben werde. Bringt ja selbst die gemeinste Chronik notwendig etwas von dem Geiste der Zeit mit, in der sie geschrieben wurde? Wird das 14. Jahrhundert einen Kometen nicht ahnungsvoller überliefern als das 19.? Ja, ein bedeutendes Ereignis wird man in derselben Stadt abends anders als des Morgens erzählen hören. Erzählung kann nie deckungsgleich mit dem erzählten Ereignis sein. Wie auch. Zur dichterischen Einbildungskraft, die sie erfordert, kommen Zeit- und Standortgebundenheit. Erzählung löst sich schon am Tag selbst vom Ereignis und wird variabel, unzuverlässig. Die unvermeidliche literarische Überformung, sogar im nüchternen Genre der Chronik, nennt Goethe also Dichtung, ja Fiktion, ohne damit die Lizenz der freien Erfindung in Anspruch zu nehmen. Sie verlangt vor allem innere Stimmigkeit, Kongruenz. Dieses alles, was dem Erzählenden und der Erzählung angehört, habe ich hier unter dem Worte Dichtung begriffen, um mich des Wahren, dessen ich mir bewusst war, zu meinem Zweck bedienen zu können. Ob ich ihn erreicht habe, überlasse ich dem günstigen Leser zu entscheiden, da denn die Frage sich hervortut, ob das Vorgetragene kongruent sei, ob man durchaus den Begriff stufenweiser Ausbildung einer durch ihre Arbeiten schon bekannten Persönlichkeit sich zu bilden vermöge. Eigens hebt Goethe die Unvermeidlichkeit von Parteihinsichten vor. In jeder Geschichte, selbst einer diplomatisch vorgetragenen, sieht man immer die Nation, die Partei durchscheinen, wozu der Schreibende gehörte. Wie anders klingen die Mitteilungen der Franzosen über englische Geschichte als die Engländer. Diplomatisch vorgetragen, damit meint Goethe die nicht auf Erinnerungen, sondern auf Dokumente gestützte kritische Geschichtsschreibung, die just in diesen Jahren von Gelehrten wie Niebuhr und Ranke vorgetragen wurde. Goethe las beide, mit dem Ziel zu eruieren, Zitat, wie es eigentlich gewesen. Die unvermeidliche Standortgebundenheit exemplifizierte Goethe an einem seiner Lieblingsautoren, dem Herzog von Saint-Simon, dessen Memoiren die Zeit Ludwigs des 14. festhielten. So ist mir auch in der letzten Zeit höchst merkwürdig geworden der Herzog von Saint-Simon in seinen Memoiren. Diese ausführlichen Berichte eines durchaus unterrichteten, wahrheitliebenden Mannes sind nicht völlig genießbar, wenn man nicht zugibt, es sei ein Duc und Pair, der das niederschreibt. Es ist jene Zeit, die sich in einem Vornehmen abspiegelt, der weniger zu gewinnen findet, als er zu verlieren befürchten muss. Findet sich hier nicht schon die Überlegung Reinhard Korselecks, es seien die Unterlegenen, denen man die besten historischen Einsichten verdanke? Im Auslegen seid frisch und munter. Legt ihr es nicht aus, so legt was unter. Despotie als Lebensform. In den Noten und Abhandlungen, die Goethe dem westöstlichen Divan zu besserem Verständnis beigefügt hat, findet sich eine Bemerkung, die viele Leser irritiert. Es geht um die Auswirkung politischer Verfassungen auf die Ausbildung von individuellen Charakteren. Physisch-klimatische Einwirkung auf Bildung menschlicher Gestalt und körperlicher Eigenschaften leugnet niemand. Aber man denkt nicht immer daran, dass Regierungsform eben auch einen moralisch-klimatischen Zustand hervorbringe, worin die Charaktere auf verschiedene Weise sich ausbilden. Von der Menge reden wir nicht, sondern von bedeutenden, ausgezeichneten Gestalten. In der Republik bilden sich große, glückliche, ruhig rein tätige Charaktere. Steigert sie sich zur Aristokratie, so entstehen würdige, konsequente, tüchtige, im Befehlen und Gehorchen bewunderungswürdige Männer. Gerät ein Staat in Anarchie, sogleich tun sich verwegene, kühne, sittenverachtende Menschen hervor, augenblicklich gewaltsam wirkend, bis zum Entsetzen, alle Mäßigung verbannend. Die Despotie dagegen schafft große Charaktere. Kluge, ruhige Übersicht, strenge Tätigkeit, Festigkeit, Entschlossenheit, alles Eigenschaften, die man braucht, um den Despoten zu dienen, entwickeln sich in fähigen Geistern und verschaffen ihnen die ersten Stellen des Staats, wo sie sich zu Herrschern ausbilden. Ludwig Börne hat sich diese Stelle notiert und kommentierte sie voller Verachtung. Mit der seeleninnigsten Behaglichkeit preist Goethe in seinem Divan die Despotie. Kein Liebchen im Leben und im Gedichte war ihm je so wert als diese stolze Schöne. Wer noch sonst als der einzige deutsche Goethe war je so schamlos, das Knechtische in der Natur des Menschen zu verherrlichen und nackt zu zeigen, was ein edler Mann mit Trauer bedeckt? Tyrannen hat schon mancher Dichter geschmeichelt, der Tyrannei noch keiner. Auch ohne moralischen Furor und auch abgesehen von Goethes eigenen politischen Präferenzen hat diese Stelle etwas Widersinniges. Die Despotie, die Willkürherrschaft eines Einzelnen, der sich prinzipiell nicht an Recht und Verfassung welcher Art auch immer bindet, soll große Charaktere schaffen? Zeigt nicht jede Diktatur das Gegenteil? Die Züchtung eines servilen, ängstlichen, oft verlogenen Mitläufertyps? Nun spricht Goethe an dieser Stelle ausdrücklich nicht von der Menge, dem gesellschaftlichen Durchschnitt, sondern von bedeutenden, ausgezeichneten Gestalten. Aber kann es die in einer Despotie überhaupt geben? Moderne politische Erfahrungen scheinen dem zu widersprechen. Um Stalin und Hitler herrschte eine Luft der Angst, die auch ihre mächtigsten Mitarbeiter nicht aussparte. Und doch griff Goethe hier einen Gedanken auf, der in der Erörterung despotischer Regierungsformen im 18. Jahrhundert geläufig war. Montesquieu, der berühmteste Verfassungstheoretiker der Epoche, begriff die Despotie als Regierungsform eigenen Rechts, nicht einfach als Perversion etwa von Monarchien. Sie zeige sich vor allem in orientalischen Steppenimperien mit schwachen Eigentumsrechten, wo dem Herrscher alles gehöre und seiner Macht auch kein starker Adel oder andere Zwischengewalten, schon gar nicht übergeordnete Gesetze entgegenstünden. Wie aber kann so ein despotisches Reich dann regiert werden? Der Herrscher kann nicht überall sein. Er muss Macht also delegieren, räumlich und sachlich aufteilen. Da die Despotie aber schrankenlos ist, kann dies nur gelingen, wenn der Despot Unterdespoten einsetzt, die in ihren Gebieten genauso unumschränkt regieren wie er im Ganzen. Im Artikel der Enzyklopädie, dem maßgeblichen Wissensspeicher der Aufklärung, stand diese Form der Delegation sogar am Beginn der Definition von Despotisme. Das Prinzip despotischer Staaten ist es, dass ein einziger Herrscher seinen Wünschen gemäß regiert, geleitet von keinem anderen Gesetz als seinen Launen. Aus dem Wesen solcher Macht folgt, dass sie vollständig in die Hände der Person übergeht, der sie anvertraut wird. Diese Person, dieser Wesir, wird selbst zum Despoten und jeder besondere Amtsträger wird so ein Wesir. An solche starken Unterdespoten dachte Goethe offenbar. Und er hatte auch ein historisches Beispiel dafür. Solche Charaktere erwuchsen unter Alexander dem Großen, nach dessen frühzeitigem Tode seine Generale sogleich als Könige dastanden. Der westöstliche Divan ist ein Spiegelkabinett, in dem Goethe seine eigenen Erfahrungen aus großer befreiender Distanz betrachtet. Er dachte bei der Despotie selbstverständlich auch an Napoleon, ein Eroberer wie Alexander der Große. Auf das Jahr 1810 geht eine von Goethes Maximen und Reflexionen zurück. Der Despotismus fördert die Autokratie eines jeden, indem er von oben bis unten die Verantwortlichkeit dem Individuum zumutet und so den höchsten Grad von Tätigkeit hervorbringt. Zu Eckermann sagte er 1831, das Beispiel Napoleons hat besonders in den jungen Leuten von Frankreich, die unter jenem Helden heraufwuchsen, Egoismus aufgeregt. Und sie werden nicht eher ruhen, als bis wieder ein großer Despot unter ihnen aufsteht, in welchem sie das auf der höchsten Stufe sehen, was sie selber zu sein wünschen. Wechselwirkung also zwischen hungrigen jungen Leuten unten und einem kommenden Despoten, das darf man hellsichtig nennen, man nannte es bald Bonapartismus. All das macht die Divan-Passage, die Börne so aufregte, nicht weniger provozierend. Verstörend ist aber nicht eine spezielle Vorliebe Goethes für Willkürherrschaft, sondern die kühle Neutralität, mit der er alle von Menschen erfundenen Regierungsformen betrachtete. Wer ist ein unbrauchbarer Mann, der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann?